Willkommen zu dem Podcast Mindful of Scars. So Leute, wir haben jetzt die kleine Pause gemacht, die 2 Tage gedauert hat, weil wir die Geschichte verdauen mussten. Wollen wir dann die Nachbesprechung starten?
Gerne.
Gut. Was denkst du, was passiert ist? Du hast schon ein bisschen was gesagt.
Also ich habe es teilweise gesagt.
Ja.
Ich finde, die 2 Männer, die waren ja in diesen, ja, ich sag jetzt mal komischen, bisschen verrückteren Leuten unterwegs, die an irgendwas geglaubt haben, was die größte Mehrheit halt nicht glaubt. Und ich vermute mal, die wollten irgendwie eine Verbindung zu den Außerirdischen herstellen. Warum? Habe ich ja, glaube ich, auch schon erwähnt, gell? Weil eben, ja, die wollten die Welt retten. Wahrscheinlich war die Gesellschaft am Boden zerstört zur damaligen Zeit. Es war nicht rosig und die wollten wahrscheinlich irgendwie vielleicht Hilfe anfordern. Ich weiß es nicht, an was die geglaubt haben. Ja, das klingt für uns vielleicht alles ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber das kann durchaus sein. Dann haben die sich halt ein Wetter ausgesucht, wo die eben ungestört die Kommunikation zu der Außerirdischen herstellen konnten. Und die Bleibrillen bzw. die Masken waren halt dafür da, damit die nicht irgendwie von kosmischer Strahlung verstrahlt werden würden. Blei schützt ja bekanntlichermaßen, aber natürlich hängt das auch von der Strahlung ab, ob das jetzt Alpha-, Beta- oder Gamma-Strahlen sind, aber das ist jetzt mal egal. Die haben das geglaubt, dass es die schützt. Und die Kapsel, die du ja am Anfang erwähnt hast, die die ja eingenommen haben, von dem wissen wir ja gar nichts. Kann durchaus sein, dass da Substanzen drin waren, wie ich ja schon das mit Rezin erwähnt habe, die man nicht nachweisen konnte. Ja? Und die haben wahrscheinlich nicht gewusst, dass das so böse Nebenwirkungen gibt, dass die an Herzstillstand sterben, sondern haben gedacht wahrscheinlich, dass ihnen dieses Medikament oder diese Droge, keine Ahnung was das war, hilft, die Sprache der Außerirdischen zu verstehen. Das ist jetzt so meine persönliche Vermutung. Weil, warum? Weil die hatten ja sehr viel Geld dabei. Zur damaligen Zeit, du hast ja gesagt, $1,000 oder wir haben ja gesagt, 1.000 Euro ungefähr, ja,
genau.
In der heutigen Zeit. Ja, das ist halt schon ein Batzen Geld, vor allem für Brasilien, vor allem für damalige Zeit gewesen. Und die mussten ja irgendwo das Geld hier rein pulvern, sage ich jetzt mal. Wahrscheinlich ging das teilweise auf die Herstellung der Masken, teilweise auf die ganzen Gerätschaften. Die wollten ja auch eine Radiostation bauen oder errichten, vielleicht auch sogar vergrößern, damit die diese Botschaft, keine Ahnung, mit nur noch größerem Kreis Menschen, vielleicht finden die neue Anhänger, vielleicht können die auch neue Leute rekrutieren, dass die vielleicht solche Pläne hatten. Das ist so meine persönliche Einschätzung, weil, warum schätze ich so ein? Wir wissen, dass die in einer Organisation waren, in einer Gruppierung damals. Ja? Wir wissen, dass die theoretisch nichts hatten im Blut.
Was nichts nachgewiesen wurde, genau.
Es gab keine Anzeichen bzw. keine Indizien dafür, dass sie umgebracht wurden. Also es gab keine Gewaltspuren auf dem Körper. Es gab aber auch keine Spuren, dass sie sich selber umgebracht haben, erhängt haben etc. umgebracht haben. Wir wissen ja nicht, was die gemacht haben. Und ja, das könnte natürlich auch der Grund sein, weil vom Blitz getroffen, wenn es so wäre, dass es wirklich die Natur dafür verantwortlich war und die vom Blitz getroffen wären, hätten die stellenweise irgendwo Brandspuren. Ne? Wenn es gut läuft. Wenn es schlecht läuft, kann der Mensch komplett verbrennen. Ja, das sind ja Millionen von Volt, ne? Das können wir gar nicht messen.
Ja.
Bescheid, was das an Stärke ist. Hatten die nicht. Also was hatten die dann? Durst bei Regen? Glaube ich kaum. Hunger? Glaube ich kaum. Weil ein Mensch kann, glaube ich, 40 Tage. 50 Tage, 40?
Ich glaube, 30, glaube ich.
Ja, der eine kann keinen 2 Tage ohne essen, der andere kann 40 Tage. Also ich meine, im Schnitt so 30, 40 Tage, ja, bis es wirklich ernst wird und der Körper dann anfängt zu streiken und dann gewisse Organe versagen. Hatten die ja nicht. Was mich also ein bisschen stutzig macht, ist, dass die schon verwest waren teilweise, weil das schon eine gewisse Zeit vergangen ist.
Ja, also am 17. sind die diesen Berg hoch.
Ja.
Und am 20. wurden die gefunden.
3 Tage später.
3 Tage später.
Okay, ja gut.
Eigentlich, ja, okay. Ja, bei normalen Bedingungen, bei trockenem Wetter und so weiter, wären die vielleicht nicht so stark verwest. Aber dadurch, dass es permanent die Tage lang durch einen Zyklon geregnet hat, Also es war so ein Zyklon und das hat eine Zeit lang gedauert, bis es geregnet hat und so weiter, ne?
Ja.
Und bis die Leichen gefunden wurden, weil eben dann aufgehört hat zu regnen. Und plus, nicht zu vergessen, zu dieser Jahreszeit sind die Temperaturen auch dementsprechend sehr hoch. 30 Grad, also
Naja.
zwischen 25 und 30 Grad auch bei Regen. Und das ist schon so nicht konservierungsfördernd.
Also ich war noch nie in Brasilien. Vielleicht war das irgendeiner von euch, die uns gerade zuhören.
Ja, erzählt uns
Da
mal.
wären wir sehr dankbar für die Kommentare oder beziehungsweise den Input von euch,
Ja.
wie das ist. Also wir haben einen Bekannten, seine Frau kommt aus Brasilien. Er hat auch gesagt, also es ist für die Winter, okay? So eine Regenzeit ist für die quasi Winter.
Ekelhaft.
Wenn es 20 Grad hat oder unter 20, ist es kalt, die Menschen frieren. Aber es ist sehr, sehr feucht und es ist sehr, sehr regnerisch.
Ja.
Natürlich für uns Europäer, die gewohnt sind, in Deutschland zu leben oder halt, ja, ob das jetzt Frankreich, Österreich, Schweiz ist, schon mal egal, ist es natürlich sehr, sehr warm. Deswegen sagen wir, hat es doch keinen Winter. Aber durchaus, wenn die Temperaturen, sage ich mal, um die 20, 30 Grad sind, es ist sehr feucht, es ist sehr regnerisch. Kaum einer geht dann irgendwie, sagt, hey, Schatz, lass uns doch wandern gehen, ne?
Ja.
Deswegen ist es erklärlich, dass da 3 Tage vergangen sind. Das ist jetzt nicht eine so lange Zeit. Vielleicht hat es noch 2 Tage geregnet, dann hat es aufgehört und dann haben die gesagt, okay, die ersten Familien vielleicht, Leute, okay, es ist noch nass, lass uns doch morgen da hochgehen. Und so wurden die halt auch dementsprechend dann gefunden von diesem
Ja,
einen Jungen.
ja.
Ja, also ich habe dir meine Meinung gesagt in der Nachbesprechung jetzt, was ich denke. Es muss nicht richtig sein. Das ist jetzt wirklich nur eine reine Spekulation, was ich mir so vorstellen könnte, weil definitiv alles sehr komisch ist an der ganzen Situation, an dem ganzen Fall.
Gut, also der interaktive Part geht ein bisschen weiter und ich habe hier für dich drei unterschiedliche Theorien, was hätte passieren können. Und zwar einmal die so natürliche Ursache, sage ich mal, wo nichts Mysteriöses war, wo einfach nur so stinknormale Abläufe, die sie hätten umbringen können. Dann diese UFO-Theorie und einmal hat mal wieder die Regierung eingemischt. Welche würdest du als erstes hören?
Eigentlich ist mir das egal, ich stehe zu meiner
Du
Theorie.
hast genug
Deswegen
gewählt, gell?
fange jetzt einfach mit der 1 an und ja.
Genau. Also, erste Theorie läuft folgendermaßen ab. Die sind auf diesen Berg gegangen. Es war sehr stürmisch, sehr regnerisch und es gab Blitze auf jeden Fall, ne? Und es heißt ja immer und überall, wenn's blitzt, geht verdammt nochmal nicht raus. Und die hatten metallische Sachen dabei, also diese Masken. Und also es hätte ja sein können, dass der Blitz eingeschlagen ist, aber nicht auf die, sondern halt daneben. Und durch diese ionisierte Luft, da kennst du dich übrigens super aus, durch das, dass diese Elektrizität in der Luft war, dass sie dadurch gestorben sind, weil das, glaube ich, hinterlässt überhaupt keine Spuren. Du stirbst einfach, weil
Nicht,
dein Herz versagt
nein,
oder so.
nicht ganz
Nicht?
richtig. Also ich bin jetzt kein
Weil
Experte.
das war eine der Theorien.
Ich sag mal nur so, wenn ich jetzt von einem kleinen Zündfunken getroffen werde und der wirklich dazu führt, dass mein Herz stehen bleibt. Natürlich, wir wissen nicht, was die für Krankheiten hatten. Wenn die jetzt natürlich einen Herzschrittmacher hatten, alle
Hatten die
beide,
wahrscheinlich nicht, nein.
ja, dann kann es durchaus sein, dass da gewisse kleine Spannungen schon ausreichen, dass die tot sind. Jetzt sagen wir mal, die hatten keinen. Also, ich verstehe schon, was du meinst. Es ist eine sehr feuchte Luft gewesen. Und vor allem hatten diese Bleimasken an, wunderbar leitend. Die waren vielleicht auch durchnässt mit ihren Mänteln, wunderbar leitend, dass sie so gestorben sind. Dennoch muss ich mir die Frage stellen, wenn eine Spannung auf mich wirkt, dann muss es ja eventuell im Herzen zum Herzkammerflimmern kommen, eventuell, ja. Oder gewisse Organe müssen versagen, weil eben Überspannung im Körper. Und ich denke nicht, also heutzutage wird man das rausstellen, dass es sogar in den 60er Jahren festzustellen wäre, wenn es so war. Deswegen persönlich, ich denke nicht, dass das, ja, man kann an die Theorie glauben, es ist halt die beste Theorie.
Ja,
Der
einfach um
Blitz
zu
war es, fertig,
erklären.
Punkt aus, Ende.
Und vor allem nicht zu vergessen, wie die lagen. Die lagen einfach so Hand unter dem Kopf, ich kann dir jetzt super zeigen, ihr könnt es ja nicht sehen, aber Hand unterm Kopf, einfach als hätte man sich zum Sonnen hingelegt. Aber ich meine, bei so einem Regenwetter legst du dich nicht zum Sonnen hin. Und ich glaube, wenn da so Spannungen wären, hätten sie vielleicht so Muskelzuckungen gekriegt und die hätten dann auch anders
natürlich
gelegen.
Du kriegst ja Kontraktionen im Muskel.
Genau.
Du kriegst, wie gesagt, die Spannung muss ja irgendwo hin. Das ist ja ganz einfach, du bist ja einfach nur ein Widerstand, der zwischen dem Blitz und der Erde ist. So, das heißt, die Spannung strömt von Kopf bis Fuß durch dich hindurch. Diese Spannung hinterlässt Spuren. Das ist ganz einfach. Das ist genauso, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, bitte nicht nachmachen, ein Experiment macht. Wenn ihr jetzt eine Kerze nimmt, ein Teelicht, und dann stellt ihr so ein Rohr hin, wie so eine Säule, ein durchsichtiges, hin, ja, dann habt ihr oben am Ende vom Rohr natürlich die Hitze. Die Kerze geht zwar aus, ihr verbrennt euch, weil es sehr heiß ist oben. Die Wärme steigt von der Kerze durch dieses Rohr nach oben. Dennoch wird das Rohr beschlagen sein, eventuell geschwärzt sein und so weiter.
Okay.
Unten, wo die Flamme ist in der Nähe. So ähnlich ist es hier auch. Irgendwo muss ja die Spannung, die durch den Körper fließt, Spuren hinterlassen. Ich weiß es nicht. Kann natürlich schon sein, dass die einfach schlecht, wie nennt sich das, die Obduktion schlecht gemacht wurde.
Das
dass sie das nicht gesehen haben, einfach keinen Bock. Nur Bockeinstellung, es sind irgendwelche zwei Verrückte, die da gestorben sind. Selber schuld. Vielleicht so eine Einstellung gehabt und natürlich dann nicht richtig recherchiert oder geguckt, was denn wirklich passiert ist. Kann sein. Eine sehr vernünftige Theorie, muss ich sagen.
Ja.
Also.
Das ist das, was ich denke, dass die Obduktion einfach schlecht durchgeführt wurde.
Und ich kann ja nicht jedes Mal die Forensiker und Ermittler kritisieren. Deswegen stehe ich
ja,
jetzt
leider,
nicht
aber,
zu dieser Theorie.
Aber das sind ja gerade diese Fälle, die so mysteriös und ganz interessant waren, damals nur dadurch, weil entweder die Technik nicht ausgereift war oder die DNA-Suche und Fingerabdrücke und so weiter. Oder weil die einfach keinen Bock hatten zu arbeiten. Das ist ja das ist die Problematik bei alten Fällen, weil heutzutage wird entweder besser gearbeitet oder die Technik gibt's einfach her. Okay, dann gehen wir zu der zweiten Theorie, die mysteriöse und, wow, UFO. Das wäre cool, wenn ich an der Stelle so ein UFO-Geräusch machen
von
könnte.
Von einem UFO und von einem Außerirdischen mit einem Laserschwert erstochen.
Genau. Eigentlich ist diese Theorie, also grenzt diese Theorie an der Realität auch, die wir auch so hinnehmen könnten. Das ist ungefähr das, was du gesagt hast. Dass sie irgendwelche Kapseln und Substanzen genommen haben könnten, die umgebracht haben. Weil, naja, also ich meine, wenn jetzt jemand daherkommt und sagt, okay, cool, du bist in einer geheimen Gesellschaft, nimm diese Kapseln und du kannst grüne Männchen sehen, dann würde ich es auch nicht unbedingt dem Ganzen trauen, weil es eventuell irgendeine Droge sein könnte. Und da kann jeder einen Kontakt zu Außerirdischen machen. Ja. Und auf jeden Fall durch diese geheime Gesellschaft, durch dieses gewisse Brainwash, dass die eventuell, ja, Kontakt zu anderen Dimensionen und bla bla blups haben herstellen können, haben die sich dadurch verleiten lassen und sich als Experimentdurchführer
Versuchskaninchen.
Nein, die halt Experiment durchführen. Ich liebe deutsche Sprache, kann schon irgendwelche Worte erfinden. Ja, dass die sich halt bereit erklärt haben, dass bei einem perfekten Wetter, weil ich meine Zyklone und so weiter, Wetterveränderungen, gab es ja auch schon damals, dass die Wetterberichte halt das hergegeben haben, es wird blitzen, es wird was auch immer, haben wir hier jetzt aktuell auch. Ne? Und die hätten auch gewusst, okay, da kommt Sturm, da kommt genügend Energie auf uns zu, da können wir das durchführen. Da sind die hin, haben die Kapseln genommen, haben sich hingelegt und gewartet, bis deren drittes Auge aufgeht oder so. Ne? Und dann sind die gestorben, weil die einfach diese Kapseln, ja, weil die Kapseln einfach giftig waren für die und deswegen sind die gestorben.
Darf ich was einwerfen? Also das ist ja die Theorie, die ich ja quasi gesagt habe.
Genau. Genau.
Ja, gut, ja. Das ist ja dann die, was ich so denke. Ne?
Ja.
Weil mich macht es halt ein bisschen so stutzig. Wir reden hier von Blitze, wir reden von Masken, wir reden von dem, wir reden von jedem, von Blech, von Stahl, von Elektrotechnik etc. Keiner redet in der Geschichte über Kapseln, die eingenommen haben. Warum nicht?
Das ist ja die Problematik.
Haben da auch vielleicht gewisse Regierungsleute versagt? Haben da gewisse Pharmakonzerne, die Kapseln, vielleicht, keine Ahnung, nehmen wir mal zum Beispiel Morphium, ne? Wenn du jetzt Morphium als Medikament verschreibst, ist es erstens rezeptpflichtig, es ist sehr, es wird kontrolliert, die Abgabe wird kontrolliert, du musst, also quasi wie beim Waffenschein, ne? Wenn du jetzt einen Waffenschein hast oder Waffenerwerbskarte, wird ja auch eine gewisse Waffe zu einer gewissen Person zugeschrieben und auch wie viel Munition der kauft, etc., etc., etc. Das wird alles ja dokumentiert, damit man weiß, falls was passiert, wer das war. So ähnlich ist es ja bei diesen Medikamenten ja auch. So. Und kann durchaus sein, dass irgendein Depot geplündert wurde, wo man halt sagt, okay, keine Ahnung, wir tun jetzt Morphium übertrieben gesagt, wir klauen jetzt Morphium und wir klauen jetzt Joghurt, was verkauft wird in jedem Supermarkt und mischen das zusammen. Und dadurch entsteht noch eine Quermischung, Querwirkung oder am besten noch Morphium mit Alkohol vermischen, ja, und dann sagt man, okay, die sind an zwei Bierflaschen gestorben. Ja, nee, die sind halt an einer Quermischung gestorben, die ich selber fabriziert habe, sozusagen. Ja. Und, könnte ja, genau. sein, könnte auch sein, dass man deswegen, weil es einfach eine absolut nicht hinnehmbare Situation war von dieser Gemeinschaft, die haben dann irgendwo was geklaut, dass man einfach darauf gar nicht eingegangen ist, auf die Kapsel, weil es ja dann quasi Fragen wirft. Wo haben die Substanzen? Wo haben die her? Ach ja, da war ja mal ein Diebstahl, wurde ja da gemeldet, keine Ahnung. Von irgendeinem Depotlager, von Medikamente gelagert werden. Aha, warum wurde das geklaut? Ja, warum hat es denn keiner gemeldet oder keiner nachverfolgt?
Ja.
Unangenehme Fragen erfordern offene Antworten. Und wenn wir diese Kapseln nicht in Betracht ziehen, kommen auch keine Fragen und deswegen muss man auch nicht keine unangenehme Antworten geben. Fertig.
Ja.
Das ist auch so diese Ergänzung zu meiner Theorie, was ich mir so vorstellen könnte.
Und es ist tatsächlich so, dass die Bleibrillen und dieses Stück Papier praktisch, was bei den Leichen gefunden wurde, mit dieser Einnahme der Kapsel, mit diesem komischen Text, da sei an dem vereinbarten Ort und so weiter, dass das Ganze noch im brasilianischen Polizeimuseum liegt. Aber natürlich heißt jetzt, also ich habe auch mehrere Quellen gefunden, die dann besagen, dass es eventuell schon nur eine Nachmache ist, dass das keine Originale sind. Und die Kapseln, die wurden zwar erwähnt, aber es weiß keiner, ob die gefunden wurden bei den Leichen, weil die hätten ja mehrere dabei haben können, weil sie ja eine ganze Liste hatten, wie die das einzunehmen haben. Oder man hat sie irgendwo in den Ermittlungen verschlampt und nicht mehr gefunden. Aber da kommt deine Theorie auch zustande, dass die eventuell so gewollt verschlampt werden hätten werden können. Dass die einfach dem nicht nachgegangen sind und dann hat jemand das irgendwo eingesteckt, damit es keine Fragen aufwirft.
Die haben sich auch Wasserflaschen gekauft etc. Warum? Wozu?
Ja, um das
einzunehmen. Weil es denen zu warm war oder was draußen, beziehungsweise zu trocken. Zum Einnehmen, klar.
Ja, ja.
Warum ist man halt nicht drauf eingegangen? Ne, habe ich ja gerade eben schon gesagt, ich werde mich nicht wiederholen.
Ja, ja.
Deswegen denke ich mal, also ich weiß nicht, wie ihr euch entscheidet. Jetzt kommt ja noch eine dritte Theorie. Aber ich denke persönlich, ohne jemandem was reinreden zu wollen, die zweite Theorie ist für mich so die logischste Erklärung vom Ganzen.
Ja, dass sie einfach entweder blauäugig sich dahin verleiten lassen haben von dieser Gesellschaft und die ganzen komischen Substanzen eingenommen haben. Oder ja, das, ja, genau, genau. Kurz zu Ende geredet. Jetzt kommen wir zu der dritten Theorie. Und da habe ich noch ein bisschen Hintergründe zu den Ereignissen, die in den 60er Jahren in Brasilien passiert sind, auch mit unter anderem aufgezählt oder ein bisschen erläutert. Und an der Stelle mache ich jetzt Pause bei der Aufnahme. Ihr bekommt die Aufnahme, die ich ins Deutsche übersetzt habe. Übrigens nicht wundern, dass es so toll übersetzt wurde. Ich habe mit Google Übersetzer übersetzt. Aber du wirst es auf Russisch hören, weil das einfach halt einfacher ist, ne? Und ins Deutsche...
Sagen, ich kann kein Deutsch oder was?
Nein. Aber wieso ich das mit Google überhaupt übersetzt habe, weil da einfach die ganzen Bezeichnungen von General und irgendwelchen, also so tiefergehende Bezeichnungen innerhalb der Militärgesellschaft, Dingsbums-Szene, mein Lieblingswort, sind. Und deswegen habe ich das halt mit Google Übersetzer gemacht, weil ich das mit meinem Wissen und Können hätte nie im Leben gescheit übersetzen können. Aber der Typ hat das einfach so gut beschrieben, dass es auf Russisch halt für dich vielleicht besser klingen okay. wird. Kurz zu diesem Mann. Er ist ein großer Verschwörungstheoretiker in Russland. Es ist jetzt nicht wertend gemeint, falls er irgendwann eventuell diese Aufnahme hören wird. Aber er hat auch unter anderem die Regierung damals beschuldigt, was Dyatlov-Pass betrifft. Seinen Namen habe ich schon öfter gehört innerhalb der Dyatlov-Pass-Community, was die da recherchiert haben und so weiter. Und der beschuldigt auch die Regierung, in diesem Fall unter anderem auch.
Bei der Betrachtung des Falls wird die damalige gesellschaftspolitische Situation in Brasilien völlig außer Acht gelassen. Im April 1964 stürzte die Militärelite im Interesse transnationaler Konzerne und Großgrundbesitzer den brasilianischen Präsidenten João Goulart, einen sehr demokratischen und sogar liberalen Politiker. Goulart, der seit September 1961 im Amt war, leitete eine Agrarreform ein, führte Beschränkungen für den Kapitalexport ein und überarbeitete Konzessionen für die Gewinnung und den Export von Mineralien. Der Generalstabschef General Humberto Branco, der seinen Platz einnahm, führte strenge Beschränkungen der politischen Freiheiten ein, richtete Zensur ein und öffnete das Land für westliche Investoren. Im Zeitraum von 1967 bis 1974 wies Brasilien die höchsten BIP-Wachstumsraten der Welt auf, bis zu 15% pro Jahr. Die Militärverwaltung hielt bewusst hohe Inflationsraten aufrecht, unterschätzte damit die Landeswährung und erhöhte die Rentabilität. Die sozialen Widersprüche im Land verschärften sich. Brasilien stand am Rande eines Bürgerkriegs. 1966 starteten linke Rebellen einen Guerillakrieg in den Caparaó-Bergen.
Im Jahr darauf startete die Untergrundkommunistische Partei Brasiliens eine Guerilla im Araguaital. Bis 1985 war das Militär an der Macht und während dieser ganzen Zeit stand das Land am Rande einer sozialen Explosion. In dieser Situation wandten die Sonderdienste äußerst harte und eindeutig illegale Methoden zur Unterdrückung abweichender Meinungen an. Personen, die verdächtig wurden, mit der linken Bewegung zu sympathisieren, wurden entführt, schwer verhört, gefoltert und entweder getötet oder verschwanden spurlos. Solche Handlungen wurden ohne Sanktionen von Aufsichtsbehörden wie Richter oder Staatsanwälte durchgeführt. Schlimmer noch, oft wurden Informationen über unzuverlässige Personen an verschiedene Arten von freiwilligen Helfern oder Todesschwadronen weitergegeben, die formal in keinster Weise mit staatlichen Strukturen verbunden waren und ungebremst agierten. Im Allgemeinen ist der Einsatz von Todesschwadronen für Repressalien gegen unerwünschte Personen eine so spezifisch lateinamerikanische Praxis. In Brasilien wird immer noch nach denen gesucht, die während der Zeit der Militärherrschaft, das heißt 1964 bis 1985, verschwunden sind. Das Schicksal von Hunderten von Menschen blieb unbekannt, obwohl 30, 40 Jahre seit ihrem Verschwunden vergangen sind. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass trotz aller Reformen des Sicherheitsblocks selbst zu Beginn des 21. Jahrhunderts mehr als 200 Mitarbeiter der brasilianischen Spionageabwehr, die sich in jenen Jahren des außergerichtlichen Diebstahls und Mordes an Bürgern schuldig gemacht haben, weiterhin im Dienst waren. Im Allgemeinen gibt das System seine nicht auf, öffnet keine Archive und verwischt auf jede erdenkliche Weise die Spuren vergangener Rechtslosigkeit. Man muss einen weiteren wichtigen Punkt im Zusammenhang mit der Situation in der westlichen Hemisphäre erwähnen. Wir sprechen von Beginn einer aktiven außerpolitischen Expansion Kubas, die sich erst Mitte der 60er Jahre entfaltete. Kuba wechselte dann unter der Führung von Fidel Castro zu einem offenen Export der Revolution, direkt im Stil von Leo Trotzki, man erinnere sich an Che Guevara. Die Geschichte der kubanischen Geheimdienste ist ein eigenes großes Thema, das hier aufgrund der begrenzten Textvolumen sehr prägnant erwähnt werden muss. Aber es sollte beachtet werden, dass Brasilien damals im Epizentrum der Aufmerksamkeit des kubanischen Geheimdienstes stand.
Gerade weil das Land am Rande eines Bürgerkriegs stand, waren die Kubaner dort sehr aktiv. Dementsprechend stand auch eine brasilianische Seite nicht auf Zeremonien. In Anbetracht des Vorstehenden muss man zugeben, dass Miguel Viana und sein Kamerad Manuel da Cruz in den Augen ihrer einheimischen Spionageabwehr sehr verdächtig aussahen. Tatsächlich wurde im Land eine Zensur eingeführt. Alle Radiosender und Fernsehsender standen unter staatlicher Kontrolle. Und der physische Zutritt von Außenstehenden zu Umsetzern ist unmöglich. Und hier sind zwei Spezialisten für Funktechnik, die selbst in diesem System arbeiten, angeblich nach einer Verbindung zur Außerirdischen suchen und anscheinend nicht autorisierte Funkübertragungen durchführen. Wo und was senden sie? Vielleicht senden sie Radio Kuba nach Brasilien. Außerdem experimentierte Viana mit Sprengkörpern. Was ist das für ein Hobby? Was will er sprengen? An solch einer Person wird jede Spionageabwehr interessiert sein. Die berüchtigte Faszination für Ufologie und Kontakt mit Außerirdischen war höchstwahrscheinlich nichts weiter als eine Tarnung. Wenn Viana und seine Freunde wirklich linke Ansichten vertraten, nicht unbedingt kommunistisch, aber zumindest traditionell demokratisch, dann haben sie unter den Bedingungen der Militärherrschaft und der harten Unterdrückung jeglicher Andersdenkens einen direkten Grund, ihre wahren Überzeugungen zu verbergen und ihre Interessen als etwas Harmloses und sogar Lächerliches darzustellen. Unter diesen Bedingungen war es sicherer, wie ein törichter Ufologe und Paranormaler zu erscheinen, als wie ein Kommunist. Das Überleben während des Verhörs hing direkt davon ab. Gleichermaßen ist die Antwort auf die Frage nach dem Zweck der Herstellung der berüchtigten Bleimasken, die die Fantasie von Ufologen auf der ganzen Welt erschütterten. Diese Masken, die eigentlich von Vian und da Cruz hergestellt wurden, waren eines der Details ihrer Tarngeschichte im Falle einer Verhaftung und sollten die Spionageabwehrbeamten davon überzeugen, dass sie sich in ihrem Verdacht irrten. Ein weiteres Element der Legende konnten Notizen mit einem Zeitplan für die Einnahme von Kapseln sein. Es ist nicht zu übersehen, dass die erwähnten Kapseln, die dazu bestimmt waren, Kontakt mit einer anderen Dimension herzustellen, verschwunden sind. Die Frage ist, wo die Toten ihre Kapseln her hatten. Haben sie sie selbst gestreckt? Hatten sie ein Rezept dafür? Hatten sie das von jemandem erhalten? Aber von wem und woher hat der unbekannte Lieferant sie erhalten? Auf der Ebene der Intuition scheint es, dass einige Kapseln noch existierten. Sie wurden als Teil der Legende benötigt, wie Bleimasken, aber sie verschwanden alle zusammen mit Vianas Geld. Anscheinend konnten sie die Mörder interessieren, was logisch erscheint, und sie versuchten herauszufinden, was sie in die Hände bekamen. Die Toten wiesen keine offensichtlichen Körperverletzungen aus, was jedoch die Tatsache nicht stürzt, dass sie vor dem Tod schwerer professioneller Folter ausgesetzt gewesen sein könnten. Folter mit schwachem elektrischem Strom, American Phone, hinterlässt keine elektrischen Spuren. Außerdem können sich die Verbindungsstellen der Anschlüsse an schwer zugänglichen Stellen befinden. Ein Anschluss unter der Zunge oder am Zahnfleisch, der andere in die rektale Öffnung. Wenn man bedenkt, wie sorglos die brasilianischen Gerichtsmediziner ihre Pflichten erfüllt haben, ist es nicht verwunderlich, dass sie die Spuren nicht gesehen haben. Der Berg Vintem war möglicherweise nicht der Ort, an dem die Männer starben. Sie hätten an einem ganz anderen Ort entführt, verhört und getötet werden können. Jene Menschen in Regenmänteln, die der Wächter am Hang sah, könnten Vian und da Cruz nur darstellen, um den Eindruck zu erwecken, dass sie lebend und gesund am Berg angekommen seien und Außenstehende den Berg mit ihnen nicht bestiegen hätten. Eine solche Inszenierung könnte durchaus vernünftiges Ziel verfolgen, den Eindruck zu erwecken, dass die Toten dort und dann waren, wo und wann sie definitiv nicht waren. Vermutungen über die Abfolge der Ereignisse, die zum Tod von Vian und da Cruz geführt haben, aufgrund fehlender verlässlicher Dokumente, Akte, Protokolle von Ermittlungsmaßnahmen und Zeugnisaussagen sind völlig sinnlos. Ob sie Opfer einer Provokation wurden oder tatsächlich eine verbotene Tätigkeit ausübten, könnten nur die Dokumente der brasilianischen Sonderdienste zeigen, zu denen bisher weder die nationale Polizei noch die Öffentlichkeit des Landes Zugang haben. Aber es ist durchaus möglich, dass diejenigen, die sie verbergen, sich nach einer Weile zurückziehen oder diese Welt ganz verlassen und dann werden diese Dokumente trotzdem ans Licht kommen. Jedenfalls glaubt man an einen solchen Ausgang viel mehr als an Kontakte, andere Dimensionen und dritte Augen.
So, was sagst du zu dieser Theorie?
Natürlich kann es auch sein, ja. Wenn man jetzt die ganzen Hintergründe kennt ein bisschen, dass es alles so gemacht war. Als ob die das gewesen sind, die aus dem Auto ausgestiegen sind und hochgegangen.
Mhm.
Dass die Leichen einfach präpariert wurden, von der anderen Seite des Berges hochgetragen wurden, hingelegt wurden. Und die vermeintlichen Personen, die diese Umgebrachten darstellen sollen, sind halt hoch, aus dem Auto raus und hoch auf den Berg und dann halt durch andere Wanderwege sind die wieder zurück ins Auto.
Ja, um darzustellen, ja, als ob die da waren.
Kann auch sein, klar.
Stellt sich natürlich die Frage, warum hätte die Regierung oder beziehungsweise diese, was auch immer, die da gefoltert und gedingst hat, irgendwo woanders ermordet hat, wieso haben die sich so viel Mühe geben müssen? Entweder waren die beiden so weit in dieser, wie heißt das, diese Opposition, was gegen die aktuelle Regierung war. Entweder waren die da so hoch und sich so blöde dargestellt haben, dass sie da so Ufologen, haha, wir suchen fliegende Untertassen. Das als Tarnung, als Geschichte einfach, um so zu sich darzustellen, ne? Und dadurch, dass sie halt praktisch so weit entwickelt waren, dann waren die ja bestimmt wichtige Personen, gerade für die, как разведка auf Deutsch?
Ermittlungsgruppe.
Ja, gerade für die Ermittlungsgruppe von dieser gewissen Militärregierung, was die da hatten. Und deshalb waren die so wichtig. Was der Mann noch vergessen hat zu erwähnen, beziehungsweise, ja gut, ich will ihn ja nicht kritisieren. Also ich meine, wo ist der mit seinen Theorien und wo bin ich? Aber was hätte auch sein können, dass die gewisse Substanzen dabei hatten. Sowas wie Uran oder so. Das ist auch eine der Theorien, dass sie diese Substanzen dort auf dem Berg übergeben wollten und wurden umgebracht.
Wem übergeben?
Irgendwelchen Feinden der Regierung oder irgendwelche Akten oder irgendwelche Informationen.
Also, wenn die jetzt waffenfähiges Uran mit sich dabei gehabt hätten...
Ist das Metall?
Ich weiß es nicht.
Ja, deswegen, ich habe gerade mitten im Satz...
Da tue ich mich gerade so mitten in diesem Podcast das Fragen, da hätte ich mich davor fragen sollen. Ich kann es recherchieren.
Nee, ich habe jetzt mitten im Satz überlegt, ob das Metall ist oder nicht. Deswegen hätte ich auch sagen können, deswegen steht da Metalle schützen, weil das Uran ist und die dann das...
Kann sein, ich weiß, ich muss das gucken, aber gut, es wird dann nicht mehr zu diesem Podcast beitragen oder zu dieser Folge. Aber ich meine, wenn die jetzt gegen die Regierung was gehabt hätten und ich bringe jetzt Menschen um, warum lasse ich die nicht einfach verschwinden?
Ja.
Mit den Möglichkeiten, die ich dann als Regierungsperson habe. Das ist, was mich so ein bisschen... Das alles fragwürdig erscheinen lässt, die Theorie.
Genau.
Kann sein, letztendlich weiß es keiner von uns. Nicht unsere Zuhörer, nicht wir. Aber man kann natürlich überlegen, spekulieren. Letztendlich ist es, je länger wir das machen, desto mehr ist es Zeitverschwendung einfach.
Genau.
Deswegen.
Ja.
Genau.
Gut.
Also vielleicht gibt es von euch auch irgendwelche Theorien, die ihr euch so selber überlegt habt. Das könnt ihr euch gerne kommentieren.
Wir haben jetzt die letzten ganz viele Folgen, wo wir sagen, dass ihr mit uns Theorien teilen könnt. Deswegen, ihr könnt die gerne teilen.
Genau.
Und zwar, ja, wo? Ist einmal Instagram-Account, mindfulofscars-podcast oder per E-Mail mindfulofscars@gmail.com.
Genau. Nochmal euch vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören, das hat uns viel Spaß gemacht.
Uns hat es Spaß gemacht, wir hoffen euch auch beim Zuhören. Und genau, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.